und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe auch immer noch einiges an Klassik, aber ja, sehr, sehr viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest oder sonst irgendetwas über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Ja, ich freue mich, dass es diesen Podcast nun über 6 Jahre gibt, über 200 Folgen. Ich danke auch allen ZuhörerInnen und auch all den Menschen, die mir auch immer wieder mal Feedback geben, also die sich auch diese Zeit nehmen, mich anzuschreiben. Ich danke allen, egal wo ihr auf dieser Erde seid, denn ich bin auch manchmal erstaunt, dass es dieser Podcast in, ja, ich sag jetzt mal lustigen Ländern oder Ländern, die gar nicht mal so nah sind, es in die Charts schafft. Und wer auch immer das ist, da draußen, ein großes, großes Danke. Ich danke auch allen, die bereits schon Deep Dive-Folgen angehört haben, die ich auf der Plattform Patreon für euch bereitstelle. Diese Folgen, die sind noch ein bisschen tiefgründiger als hier. Da geht es noch mehr an die Substanz. Und es gibt bereits die Folgen mit Moritz Eggert, wo wir über Komponieren und auch über Kompositionsunterricht sprechen. Und ich habe Silke Eichhorn genau ausgefragt, was es mit der Harfe auf sich hat und habe festgestellt, dass das zwar ein wunderschönes Instrument ist, was ja auch wunderschön klingt, aber das ist ja sowas von komplex. Also wenn ihr darüber mehr wissen wollt, vor allem vielleicht auch für die Komponierenden unter euch, hört euch diese Folge an. Die findet ihr auf Patreon. Ich packe auch diesen Link unten in die Shownotes. Und da gibt es einen kleinen Beitrag für die Folge. Und ich freue mich auf diesem Wege auch, dass ihr mich unterstützt, indem ihr auch die Folgen auf Patreon Deep Dive euch ja erwerbt und auch anhört. Da habe ich auch noch einiges Spannendes vor. Und ja, lasst euch einfach überraschen. In der heutigen Folge spreche ich mit der Komponistin und Akkordeonistin und auch einer wunderbaren Pädagogin Snežana Nesic. Und das Schöne ist, dass wir jetzt dann am 27. April ein Projekt wiederholen dürfen, was wir letztes Jahr in Hildesheim im Dommuseum bereits gemacht haben. The Artist is Not Present mit Stücken von Snežana, von Michael Maria Ziffels. Es gibt Klanginstallationen oder auch Videos von André Baretzky. Und es gibt auch Kunst oder es bezieht sich auf Kunst von Nikola Saric. Dieses findet statt im Festival Klangbrücken von Musik 21, was gar eine ganze Woche geht. Ich habe es mir vorhin angeguckt, ein super spannendes Programm. Also auch herzliche Einladung dorthin nach Hannover. Und ja, unser Projekt ist dann am 27. April in Hannover und ich freue mich natürlich über alle, die kommen oder ja, die mich singen hören wollen oder mich mal persönlich kennenlernen wollen. Nun also das Gespräch für euch mit Snežana Nesic.
Hallo, liebe Snežana Nesic, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Hallo, Irene, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es ist wunderschön, auch dich mal näher kennenzulernen. Wir haben zwar auch schon ein paar Sachen zusammen gemacht, das werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs auch noch streifen. Aber ich möchte auch von dir wissen, wie bist du überhaupt zu dieser neuen experimentellen Musik gekommen?
Naja, liebe Irene, also erstmal habe ich einen ganz besonderen Laufbahn. Ich spiele einen damals in Serbien, wo ich aufgewachsen bin, also auch damals, also relativ experimentelles Instrument. Das ist nämlich klassisches Akkordeon. Denn in meine kleine Stadt, wo ich geboren war, also in Smederevska Palanka, das ist eine kleine Stadt, 100 Kilometer von Belgrad in Serbien, Da gab es nicht so wahnsinnig viele Instrumente und ich hatte so eine relativ große Abneigung gegenüber Klavier, weil viele Nachbarn haben es gespielt auf nicht so schöne Weise. Und dann habe ich mich entschieden für zeitgenössisches, also für modernes Akkordeon, klassisches Akkordeon. Und es war gleich direkt verbunden, also mit dem zeitgenössischen Repertoire, weil, wie du weißt, es gibt kein klassisches Repertoire dafür. Und das hat mich sehr, also verzaubert von Anfang an, so dass ich gleich begonnen habe zu komponieren. Seit meinem 30. Lebensjahr, wo ich begonnen hatte, Musik zu spielen, also habe ich gleich begonnen, also auch ein bisschen Sachen zu kreieren. Und ich hatte Glück, einfach eine ganz tolle Lehrerin, die das erlaubt hatte, so dass ich bei Prüfungen auch meine Sachen spielen konnte. Und dieser neue Klang, also diese neu erschaffene, mit einem Timbre, mit einem Klang, eine Klangfarbe, die bisher noch nie erhört war, also gehört wurde oder kreiert wurde, das hat mir wahnsinnig fasziniert von Anfang an.
Wow. Ja, ich kann nur sagen, dass ich auch ein großer Fan vom Akkordeon bin und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich war mal irgendwann, das ist schon ganz lange her, bei den sogenannten Darmstädter Ferienkursen und dann dachte ich immer, da ist irgend so ein Instrument, das finde ich cool. Und ich habe so eine Weile gebraucht, weil natürlich auch je nachdem, welches Register du hast, kann das ja auch ein bisschen wie eine Klarinette oder so klingen. Und
Richtig.
irgendwann war ich mir sicher, nein, ich weiß, das ist das Akkordeon. Und dann habe ich auch ganz viel, habe dann mit einem Akkordeonisten aus Nürnberg sehr viele Duos erarbeitet. Und ich finde das auch ein faszinierendes Instrument, was da alles möglich ist und eben dieser große, große Klangreichtum. Ich habe auch
Richtig.
mal von einer deiner Kolleginnen gehört, das fand ich so lustig, wenn die auch so Workshops für Komponisten gibt, dass sie denen sehr gerne mal dieses Instrument sozusagen aufschnallt und dann die erste Reaktion ist immer, hups, da sieht man ja gar nichts. Wie spießig eigentlich.
Ja, genau, ja, das stimmt. Also, es ist experimentell in vielen Hinsichten, wie du es beschrieben hattest. Aber auch wenn man es wirklich überlegt, das ist ein modernes Akkordeon, hat sich unglaublich entwickelt in den letzten 40 Jahren, so ungefähr. Und die Instrumentalisten brauchen nicht mehr zu kämpfen, um zu beweisen, wie cool dieses Instrument ist, weil jedes zweite Stück in Europa zumindest oder Deutschland vor und mit diesem Instrument, also entstanden ist. Das Ding ist, also, das ist ein lebendes Beispiel, wie akustische Musik immer nie ein Ende findet, weil eben so in einer Ära, so digitalen Formaten, elektronische Musik und so weiter, ein Instrument zu haben, das sich entwickelt. Also es ist ein Beweis, dass wir also wirklich Musik gespielt von realen Menschen brauchen. Und da die anderen Instrumenten halt mehr oder weniger stehen, zumindest in ihrer also Konstruktion, es ist also einfach interessant, dieses Instrument zu beobachten und zu schauen, also wie das Ganze gewachsen ist in den letzten
Heißt, du
Jahren.
würdest wirklich sagen, dass sich das Instrument auch ein bisschen an die Anforderungen der Stücke oder was Leute spielen wollten, angepasst hat?
Richtig, ja. So wie es in der Geschichte immer war, der Organologie, der Instrumentenkunde, also wirklich. Es gibt so Archetype der Instrumente, die wir brauchen, ja. Und es gab so immer so ein Orchestrion, so nenne ich die Instrumententypen, also normalerweise diejenige also mit Tastatur, also die ein ganzes Orchester vertreten konnten oder beziehungsweise ein Ensemble vertreten konnten einerseits, also wie zum Beispiel, wie du erwähnt hattest, mit Stimme, kann man verschiedene Instrumenten auch bei Orgel wählen oder positiv und so weiter. Aber andererseits sich sehr gut mit einem Ensemble integrieren können und diese Rolle von diesem bindenden Klang also erfüllen können. Und wenn früher das also positive oder Harmonien oder Harmonium waren zum Beispiel, okay, Orgel war schon eher solistisch angesiedelt, aber heute ist Akkordeon das alles übernommen hatte. Und es sind so, weil wir also irgendwie, es gibt so Idealtypen von Instrumenten, die wir sowieso brauchen, und dann passt sich also das Material dazu. Es ist sehr interessant, auch in der Geschichte zu beobachten, wie solche Sachen entstehen.
Und wie war für dich dann immer so dieser Balance? Also du warst ja dann immer schon Akkordeonist und bist immer noch aktiv. Ich habe dich auch schon spielen hören. Und du bist offensichtlich schon ganz lange auch Komponistin. Wie hält sich das so die Waage oder wie sieht so ein Tag bei dir dann aus?
Ja, das ist wirklich eine schöne Frage. Es gibt auch natürlich viele Komponisten, die auch Interpreter sind. Also wenn man nur an Moritz Eckert denkt, unser gemeinsamer Freund, der ein hervorragender Pianist ist, oder Matthias Pintscher, das auch Dirigent ist. Also Komposition braucht ein facettenreiches Leben. Also allein an sich, also irgendwie zu komponieren, also von morgens bis abends ohne irgendwelche andere Interesse zu haben, sei es in Musikwissenschaft, Interpretationslehre, irgendwelche soziale Arbeit, also macht sowieso wenig Sinn. Das ist eine Ausübung, eine unglaublich elitäre Kunst. Ja. Das heißt, auch bei mir, hoffe ich zumindest, ist diese Performance, also kommuniziert, hoffe ich zumindest, sehr, sehr, sehr produktive mit meiner Kompositionsarbeit. Denn ich bin auch Dirigentin und wie du weißt, also ich leite auch mehrere Ensembles. Das hat mir, also ich hatte immer sehr geschätzt, Arbeit mit anderen Interpreten und Komponisten, um zu sehen, wie die Lage ein bisschen zu in unserer Gesellschaft ist. Das ist das, was unglaublich inspirierend sowieso an sich ist. Und insbesondere, da ich dieses Instrument spiele, das an sich sehr innovativ ist und ja, so jede Woche ein neues Stück, also mit einem ganzen, also da ist, das ist immer sehr aufregend zu sehen, was alles so entsteht, natürlich. Also außerhalb von meinem Kompositionsschaffen, von diesem Feld, meine eigene Komposition.
Machst du das dann immer beides an einem Tag oder gibt es solche und solche
Nein, das
Phasen?
ist
Oder?
leider nicht möglich. Also ich muss sagen, dass es, also die ganz großen Aufträge, zum Beispiel diese Oper jetzt im Opera de Monreal zum Beispiel, oder insbesondere die Orchester, die Komposition für Orchester zum Beispiel mit Montreal Symphony Orchestra zum Beispiel, vor kurzem haben wir zusammengearbeitet oder sowas, das erfordert unglaublich viel Zeit und da muss man sehr gut organisieren, also vor allem. Ich habe inzwischen also so mich also arrangiert, dass ich mit meinem Ensemble oder mit verschiedenen anderen Ensembles sehr oft als Akkordeonistin auftrete. Aber was Anzahl der Solokonzerte hat sich so ein bisschen, halte ich ein bisschen in Grenzen. Also, weil einerseits, das hilft mir, also diese kammermusikalische Denken und die Arbeit im Ensemble ist, finde ich, viel inspirierend inzwischen. Und genau, das erfordert vielleicht weniger Zeit als Präparation von allein Solokonzerten. Das habe ich, als ich ein bisschen jünger war, habe ich auch viele Wettbewerbe gewonnen. Da war so selbstverständlich, dass man quasi als Solist auftritt. Aber inzwischen finde ich es sinnvoller für mich und meine Kompositionsarbeit auch, dass ich das irgendwie integriere und alles zusammen mache. Und vor allem, ich spiele nur die Werke, die mir gefallen. Also von Anfang an wollte ich nicht eine Firma, so eine Agentur gehören, sondern selbst mit meinem Ensemble entscheiden, welche Programme wir haben, wie du weißt, und was wir so als nächste unternehmen. Also vor allem, es muss einen Sinn machen für mich, weil ansonsten, da ich durch diese Kompositionsarbeit sehr viel Zeit verbringe am Tisch, einfach zu schreiben, muss ich wirklich aufpassen. Also wie viele andere, wie du weißt. Also du bist auch unglaublich produktiv, also du alles so machst, mein Gott. Da muss man heute umso mehr wahrscheinlich aufpassen, weil unsere Aufmerksamkeit sowieso ein bisschen leidet unter dem ganzen Fluss von medialen Ablenkungen und so weiter.
Und wenn du dann noch Stücke eben auch von Komponistinnen gespielt hast, was schätzt du da besonders oder was passt besonders gut zum Akkordeon?
Ja, das heißt, also selbst wenn ich dirigiere, die Werke, die neuen Werke und so weiter, ich habe gelernt zu schätzen, wirklich, Überzeugungen, also die unabhängig sind. Das klingt so ein bisschen jetzt idealistisch, wenn man sagt unabhängig, weil es gibt so sehr viele Tendenzen, so ein bisschen Mode. Es gibt so auch Mainstreams, die durch Festivals und verschiedene anderen, sagen wir mal, Protagonisten diktiert werden. Und natürlich ist das kann auch okay sein auch, aber wir haben mit sehr vielen Problem auch zu kämpfen in diesem Bereich, weil man muss immer dadurch, dass wir quasi Aufträge bekommen, wir bekommen immer, wir bedienen die Gesellschaft, ja. Da gibt es immer ein Problem, also auch sich selbst, also nicht authentisch zu sein. Also authentisch klingt so also ein bisschen übertrieben als Wort, aber es ist doch das, was die Leute am meisten schätzen. Und was mir auch heute insbesondere gefällt, wenn, also auch komplexe Werke, also mit sehr vielen Gedanken oder Hintergrundgedanken da drin sind, wenn ein Komponist oder Komponistin schafft, diese auch, aber trotzdem, also zugänglich zu machen, auch zu einem Publikum, das nicht jetzt neue Musik informiert ist. Also ich finde, man übertreibt das manchmal mit der Information, mit der Vermittlung und etc., weil ja, das kann man. Also man kann auch Musik, auch komplexe, schöne oder provozierende zeitgenössische Musik schaffen, die auch pu das Publikum verstehen kann, ohne dass man jetzt 30 Programme dafür lesen muss oder irgendwelche Vermittlungsprogramme teilnimmt.
Ich weiß ja, dass du auch für Stimme geschrieben hast. Ich durfte ja auch schon was von dir singen und ich werde ja auch wieder was von dir singen dieses Jahr. Mich interessiert ja als Sängerin dann auch immer, wie das für dich ist, für Stimme zu schreiben, weil ich zum Glück auch sehr viele Komponierende kenne, die total Bock drauf haben und richtig coole Sachen machen. Aber es gibt ja auch so ein paar Komponierende, die so ihre Vorbehalte haben oder meinen, es wäre besonders schwer. Wie ist dein Zugang zu Komponieren für Stimme?
Ob es schwer ist, also ich finde es nicht schwieriger, als vor Klavier zu schreiben. Also natürlich, es gibt jedes Instrument, also Stimme hat besondere Aspekte. Es gibt so Herausforderungen, die mit Stimme da sind. Zum Beispiel, man rutscht sehr schnell, also in so ein Gleis, also opernhaft zu schreiben oder popmäßig zu schreiben. Es gibt so verschiedene Arten, wie man vor Stimme schreiben kann. Und so mit jemandem wie dir, also zu arbeiten, ist es ein unglaubliches Privileg, weil du so verschiedenste Sachen machen kannst. Du hast einen Überblick und bist quasi klischeelos, was auch nicht so selbstverständlich ist. Deswegen, es hängt davon, ich finde, es hängt davon ab, von wem du schreibst und mit wem du arbeitest. Und deswegen strebe ich auch, ich versuche auch immer mit Sängern zu arbeiten, die so offen sind wie du. Weil, also es gibt so wahnsinnig viele, also Klischees, die man selbst erschafft, wie du weißt wahrscheinlich auch. Apropos die Stimme und vor allem in Deutschland, wir haben also eine besondere Situation, also auch historisch gesehen, apropos Stimme, dass man also sehr viele Opernhäuser hat. Also man hat eine unglaubliche Tradition des Operngesangs mit vielen, vielen Fächer, also Stimmfächer, die wir kennen. Und andererseits hat man diese experimentelle, avantgardistische, was sich irgendwie so gepflegt hatte, als ein Gegensatz dazu. Das heißt, diese Gegensätze zwischen der klassisch opernhaft und zeitgenössisch avantgardistisch, so wie man es in Deutschland manchmal wahrnimmt, ist das auch historisch geprägt. Da sollte man vielleicht einen Overview haben, Überblick und vielleicht alle diese Kategorien vergessen heute und eigene Musik schreiben, also mit allen Facetten, die man kennt selbst und je nachdem, was für ein Ziel man vor Augen hat mit dieser Musik, jetzt ohne sich einzuordnen oder ohne irgendwelche diesen Klischees zumindest sich vorzustellen oder die mitzuspielen oder so irgendwie. Ja, einfach für mich ist die Stimme die freieste Art, also die subtilste das subtilste Instrument, das es gibt natürlich, weil es so mit Narrativen, mit Worten verbunden ist, die man auch nicht davon trennen kann.
Das ist sehr spannend, ja. Ja, mir fällt es auch oft auf, wenn ich im Ausland bin, dass Festivals oft viel, ich sag mal, mutiger und diverser kuratiert sind, als hier ist bei uns irgendwie alles so geordnet und so Schubladen. Und
Ja,
ich erlebe
Schublade, ja,
das ja
das.
auch, ich erlebe das ja auch oft. Ich meine, ich komme ja vom klassischen Gesang und ich singe ja auch hin und wieder auch ganz klassische Sachen oder ich liebe ja auch so Händel-Arien und so Geschichten. Aber ich habe halt, was jetzt auch nicht das Schlechteste ist, das Label Neue Musik auf meiner Stirn steht und dann kommen die Leute vor allem deswegen. Und ich habe mal irgendwann hier in meiner Nachbarskirche tatsächlich eine Hochzeit gesungen und ich habe aber dort auch, die haben auch immer neue Musik gemacht und bei der Hochzeit habe ich ein klassisches Schubert Ave Maria gesungen. Dieser Kantor meinte dann tatsächlich nach dem Konzert zu mir: Du kannst ja richtig schön singen. Dachte ich, was ist das für eine Assoziation?
Ja, das ist
Genau.
so Vorstellungen, die man hat, aber man muss schon sagen, ich erinnere, da würde mich deine Meinung auch interessieren. Weil wir sind diejenigen, die pflegen, also dieser Ruf, diese Image von der Musik. Und ich finde, wir waren also als Musiker, also vielleicht ein bisschen passiv in dieser Hinsicht, also weil die anderen haben unser Image auch gepflegt, also diese verrückte neue Musik, die man quasi in Schubladen hat und man muss so riesen Vermittlung drüber machen, weil die anderen es gar nicht verstehen und das soll nicht verstanden werden, das ist einfach so krumm, wie es ist, einfach vorgestellt und gepflegt werden. Aber da gibt es im Grunde also oft ein Missverständnis, finde ich. Und der Beispiel, das du jetzt benannt hattest, also illustriert hattest, ist also sagen sehr viel. Und natürlich, denn diese fachübergreifende, wenn man als Komponist tätig ist, das ist immer da. Also natürlich musst du in meinem Bezug zu klassischer Musik, zu Moderne, zu barocker Musik, finde ich sehr super interessant heutzutage. Also da, wo wir diese Performance Studies und Aufführungspraxis schon ein bisschen alle, also diese Wiederbelebung von alter Musik haben, ne, vor Augen. Das ist unglaublich schwierig, passiv zu bleiben. Da muss man reagieren, auch musikalisch. Und wie du es weißt, Sascha, also mein Ehemann ist auch Dirigent und der ist Spezialist für alte Musik. Wir haben mehrere Barockinstrumente in unserem Studio. Ich beschäftige mich damit und habe sehr mit Concerto Ispirato, das ist ein Ensemble hier für barocke Musik in Hannover, wunderbare Musiker, also mit Iris Maron, meine Kollegin und Freundin, also als Leiterin, da habe ich oft mit denen schon was gemacht, wo ich dachte, wow, was für ein Bereich. Weil diejenigen, die mit alter Musik, mit barocken Instrumenten spielen, die sind sowieso gewohnt zu experimentieren mit dem Klang. Und wir sind wirklich so nah, wir verstehen uns so gut, auch mit Nadja Zwina, meine gute Freundin, die auch Principal Violin bei der Gardiner ist und eine deutsche, also Violinistin. Also ich verstehe mich so gut mit diesen Leuten aus der alten Musikpraxis oder barocke, diese, weißt
Ja,
du,
historische Aufführungspraxis und so weiter.
dass ich manchmal denke, wow, also manchmal viel, viel besser als mit manchen Komponisten fast. Ja, von daher, also da gibt es keine Grenzen. Und was Stimme betrifft, man heute, es ist so offen, es gibt so viele Möglichkeiten auch heute. Und vor allem Sänger für heute sind so eloquent und kennen so viele Stilen, auch Gesangsstilen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, diese Facetten zu nutzen. Ach, als Komponist heute, als Musiker überhaupt, das ist ein unglaublicher Vorteil, denke ich.
Ich genieße das ja auch sehr. Also deswegen glaube ich, bin ich dann doch sehr viel in der zeitgenössischen Musik unterwegs, weil es ja eben stilistisch so vielseitig geworden ist und ich mich austoben kann. Und das finde ich cool. Genau, wir haben ja ein Projekt zusammen gemacht. The Artist is not present, auf der Suche nach verloren gegangener Zeit. Letztes Jahr durften wir das im wunderbaren Dommuseum in Hildesheim machen. Es wird dieses Jahr dann am 27. April in Hannover stattfinden. Und da hast du dir ja auch was absolut phänomenal Großartiges ausgedacht, weil ja, es gibt auch Musikstücke im klassischen Sinne, also dass ein Stück aufgeführt wird, aber es gibt auch Film, es gibt Projektionen, es gibt Tanz. Und dann ist es tatsächlich so, am Anfang sind wir Musikinterpretinnen irgendwie noch sichtbar. Wie gesagt, wir musizieren mit dem Ensemble Uhrwerk und plötzlich sind wir alle weg und am Schluss gibt es nur noch ein Video von uns. Wie kommst du eigentlich auf solche Projekte, Snezhna?
Ich muss nur sagen, erstmal, das ist nicht nur meine Idee. Also das, was wichtig ist, auch zu erwähnen, das ist Ensemble Uhrwerk, das mit dir es gemacht hatte. Und da sind also einige Protagonisten aus meinem Verein, also Uhrwerk. Also Ensemble Uhrwerk schreibt mit Punkt, UR.Werk. Und Verein ist Uhrwerk ohne Punkt. Aber da sind so zwei Künstler, denen unglaublich also dankbar bin. Vor allem mein sehr guter Freund und wunderbarer Maler, Nicolas Saric, ein unglaublicher Künstler, das auch mit digitalen Medien arbeiten und mit klassischen Formen der Malerei. mit dem ich gemeinsam, also diese seit Jahren schon diese Idee hatte, ja, Artist is not present. Was bedeutet, es ist ein bisschen Anspielung an Marina Abramović, The Artist is present, damals von Performance vor einigen Jahren, den du weißt natürlich, wo Marina da gesessen hat und sehr viele Schauspieler ihre Präsenz, Besucher, also quasi sie betrachten konnten mit ihr, sie ansprechen konnten und die hat geschwiegen, so monatelang. Aber eigentlich der ganze Hintergrund der Geschichte ist ein bisschen anders. Wir wollten, also bevor wir zu dieser Parallele überhaupt gekommen sind, wir wollten diese Problematik der heute, also der Kunst und Community, Kunst und die Rolle der Kunst in der heutigen Gesellschaft ein bisschen ansprechen, aber trotzdem keinen Witz da verlieren und ein bisschen satirisch, also an vielleicht auch die Besucher daran erinnern, was überhaupt Kunst ist und wie steht man dazu, inwieweit das mit dem Konsum, mit der Konsumsituation nicht übereinstimmt, weil wir können nicht ein Kunstwerk betrachten, davon was zu haben und das, was wir bezahlt hatten, also quasi zurückzubekommen, sondern es ist genau der Gegenteil trifft zu. Also eine Interpretation muss da, also auch, ja, und es gab so viele Fragen, die wir von Anfang an hatten im Kopf, aber du weißt, wenn man so komplexe Sachen im Kopf hat, so nicht so easy, so einen Zugang zu also richtig Schönes was zu gestalten, was die Menschen auch verstehen würden. Und dann kamen wir also auch zum Marcel Proust auf der Suche nach verlorenen Zeit und diese Gerundi draus zu machen, auf der Suche nach verloren gehende Zeit, das heißt noch dazu Zeit zu genießen, also zu betrachten, wie die Zeit vergeht, während die Künstler immer weniger da sind und am Ende man fragt sich, genügt uns diese digitale Form von Kunst, was wir haben, aber du weißt, es bleiben nur die Fotos, die und die Videos da und wir sind nicht da und da wir stellen uns selbst in Frage. Das ist so ein paar Momente, die glaube ich sehr, sehr prägnant waren und du hast so wunderbar mitgemacht, also weil wir hatten am Anfang diese Idee nicht gehabt, dann Dank muss man auch sagen, der André Bartetzky, also unglaublichen Klang- und Videokünstler haben wir das irgendwie realisiert und auch immer wieder uns mit unseren Künstlern, mit unseren Musikern beraten. Weil diese Feedbacks müssen schon also erstmal von eigener Runde also da sein. Wenn man so ein interdisziplinäres Projekt macht, ja, man hat ein paar Ideen, aber man teilt sie immer. Man muss es immer wieder verifizieren. Weil wie sonst kannst du deine Kredibilität bewahren als Künstler, wenn du nicht Feedback von deinen eigenen Leuten hast? Also, und vor allem, es muss emotional wirken. Also nur verkopft, nur irgendwelche auf dem Blatt Beschreibungen zu haben, wer braucht das schon heutzutage? Also ich meine, deswegen, da sind so mehrere Musiker, auch du inklusive, die uns geholfen hatte und auch die Tänzerin Laurent Segers, diese Tanzrunde hatte. Das war so ein Moment, also das ist wirklich eine kollektive Werk, würde ich sagen. Also das war nicht nur, ja, wir haben alle teilgenommen und das ist was Schönes draus geworden. Und natürlich in jedem, das ist so raumbezogen, wirklich sehr raumbezogen. Das heißt hier, wenn wir es in Kubus Galerie hier in Hannover, auch wichtig zu sagen, im Rahmen von diesem Klangbrücken Festival machen, wird es ganz anders sein, weil wir haben eine ganz andere Situation im Raum und die Besucher werden sich anders bewegen. Da brauchen wir einige Anpassungen, auf jeden Fall. Für das Projekt, was wir hoffen, auch oft dann erscheint in verschiedenen Versionen.
Ja, es war absolut großartig. Ich freue mich auch, dass wir das jetzt eben im April nochmal machen. Gab ja dann deine Uraufführung, dann die von Michael Ziffels. Und dann hast du dir auch tolle, aber wir wollen noch nicht alles verraten, was da noch so passiert. Genau. Und ich
Freue
kenne
mich
dich
auch.
ja auch, oder wir haben ja auch schon einen anderen Podcast aufgenommen. Den können sich die Leute auch gern nochmal anhören, wo wir über den Nachwuchs 21 von Musik Niedersachs gesprochen haben. Da bist du ja auch sehr aktiv. Und ich finde, dass du das absolut großartig machst. Und du lehrst ja jetzt auch in Frankfurt. Was, also alle, die bei dir studieren wollen, dürfen sich gern melden, oder hoffe ich.
Ja, genau.
Was bedeutet es für dich zu unterrichten?
Auch das ist etwas, was ich mit Leidenschaft mache und was es von Anfang an mein größter Wunsch war. Weil da habe ich mir gedacht, es gibt so eine Gefahr, weißt du, wenn man es ist als Komponist unterwegs ist oder Komponistin, das ist so eine elitäre Beschäftigung, wo man sehr gerne, sehr schnell, also in eigene Fälle reinkommt und sich in eine Ecke positioniert, meinetwegen auch sehr erfolgreich, aber irgendwie nie rauskommt, weil was wir brauchen, ist Kommunikation mit Menschen, also wirklich Verifikation der eigenen Kredibilität, der eigenen Ideen. Also inwieweit sind wir überhaupt nützlich diese Gesellschaft? Inwieweit wir wissen, dass sie uns braucht, man muss immer wieder aktiv bleiben und nicht so selbstzufrieden, also mit einer Besserwisserspose immer durch das Leben, also sondern eben teilen. Teilen und vielleicht auch dienen, warum ja nicht? Also es ist kein schlimmes Wort, finde ich auch in Ordnung. Aber dieser pädagogische Moment, wo man den anderen erklären muss, wie das wichtig ist, das gibt dir unglaubliche Input. Also, weil wenn du der andere hilfst, also, oder andere, also, wenn du, ja, ihren Weg zu finden, egal ob es nicht alle, die Komposition studieren, werden morgen Komponisten sein, das ist auch nicht der Sinn der Sache, sondern du findest einfach diesen Weg zu finden, also sie brauchen, also oder zu beraten natürlich. Aber das gibt dir unglaublich viel zurück. Du lernst von den anderen genauso wie die von dir lernen. Also und natürlich auch mit Menschen, jungen Menschen vor allem, das macht unglaublich Spaß, weil sie sind viel cleverer, als wir denken, also zumindest ja, unsere Generation. Und dieser Austausch, also ich sehe das als eine Art wertvoller Austausch, weil diese Neugier, diese Offenheit gegenüber den anderen ist das, was Kunst auch ausmacht. Also. Und ja, und ich hatte auch Privileg, viele Jahre hier, wie du weißt, in Hannover an der Hochschule zu arbeiten, ein bisschen Komposition zu unterrichten und diese Forum Neue Kammermusik, das ist so ein Forum von Neue Musik, zu leiten. Auch in Leipzig habe ich ein paar Jahre, also als Dozentin, auch habe ich Studio von Neue Musik, Gegenwartsmusik geleitet, auch mit netten Kollegen. Aber hier in Frankfurt ist es einfach ein wunderbares Team, ein Dr. Hochs Konservatorium oder Akademie. Sie haben einen Ruf an eine Akademie vor kurzem bekommen. Und da merke ich, das ist ein unglaubliches Umfeld. Da kann man sehr gut beitragen. Und da würde ich natürlich mich freuen, wenn die so viele Studierende sich da bewerben würden. Da werde ich nochmal posten auf meinem Medienkanal. Ja, ich unterrichte da seit Oktober und bin durchaus wirklich begeistert mit dem Team an Dr. Hochs Akademie in Frankfurt.
Kann man sich nur einmal im Jahr bewerben oder zweimal oder wann sind so die Fristen bei
Das ist,
euch?
man muss mit den Terminen nochmal schauen. Da gibt es
Okay.
auf der Website von Dr. Hochs Konservatorium, meines Wissens, das ist nur einmal, dass man aufgenommen werden kann. Da kann man auch über das Programm lesen und ich bin die Leiterin der Abteilung für aktuelle Musik und Komposition. Also man kann immer gerne an mich direkt auch schreiben bei den Fragen. Auf jeden Fall, es gibt so, man kann sich gut informieren auf der Webseite Dr. Hoch Konservatorium.
Sehr schön. Und genau, es gibt Musik 21 Niedersachsen, die sind ja auch wahnsinnig gewachsen, muss ich sagen. Also ich finde, eure Festivals waren ja auch von Jahr zu Jahr besser und doller und irgendwie richtig cool. Aber du bist ja auch noch im Deutschen Komponistenverband sehr aktiv und auch irgendwie Vorsitzende deines Bereiches. Was ist das? Weil das kennen ja gar nicht alle. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass mehr Menschen wissen, was das ist, was ihr da macht, was die
Ja,
vielleicht auch
das
die
ist.
Vorteile sind. Ihr habt ja auch einen bekannten Bundespräsidenten. Nee, wie heißt das dann bei euch? Der Moritz Eggert, euer.
Okay, ja, genau, der ist der Präsident von Deutscher Komponistinnenverband für Deutschland. Es gibt dazu noch die Bundesverbände und der Landesverbände, Entschuldigung, und unser Landesverband Nord ist erst vor kurzem so richtig neu formiert, weil Hamburg ist jetzt nicht mehr dabei. Die sind ein getrennter Verband für sich, Landesverband für sich. So dass seit Dezember 2022 also ein neuer Landesverband Nord also entstanden ist. Also, und da würde ich als erste Vorsitzende, da bin ich da geworden. Ich wurde vorgeschlagen und bin gewählt worden. Also, was mir auch sehr freut, weil da kann ich ein bisschen teilen, ein bisschen zurückgeben und auch ein Potenzial vielleicht hier nochmal entdecken, hier im Norden. Es sind so drei Länder, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein mit tollen Kollegen, also auch Vorsitzende von diesen Ländern, plus einen Max Habel, also von unserem Nachwuchsprogramm. Also der leitet auch Nachwuchs und PR, so also ein wunderbar junger Komponist, den du auch kennst, also sehr, sehr, sehr engagiert. Denn wir wollen jetzt uns sortieren, wirklich so gut organisieren, dass wir auch kreative, also die Musikschaffende in dieser Länder auch unterstützen können, auch direkt und indirekt in Kooperation mit anderen, in anderen Veranstaltern. Denn es hat sich so formiert, wie du weißt wahrscheinlich, dass in allen Ländern, in Deutschland überhaupt, die Kulturszene, also auch die Anträge, also die Forderungen werden normalerweise durch die Ensembles, durch diejenigen, die Anträge an Komponisten vergeben, organisiert. Das heißt, es sind die Musiker, es sind die Institutionen, alles andere als Schaffende. Und es ist eine wunderbare Gelegenheit jetzt durch einen Komponistinnenverband auch Mitglieder zu haben, auch junge Mitglieder, wozu und mit den Menschen mit Migrationshintergrund, auch Frauen. Also das heißt, die alle dabei zu haben als Mitglieder und also irgendwie gemeinsam die Projekte zu gestalten oder auch Initiative, die für Rechte dieser Schaffenden stehen. Das ist ein unglaublich, wirklich sehr, sehr, sehr wichtiger Moment, denn wir sind gewohnt, also auch als Komponisten, als Kreative, als Schaffende, immer irgendwelche Aufträge zu bekommen, was auch gut ist, ja. Aber es ist ein Paradox an sich, nicht selbst diese Klima der Kultur beizutragen und durch eigene Idee nicht nur als Auftrag erfüllen, sondern wirklich also ein bisschen steuernd. Und vor allem, also als ein Verband haben wir viel mehr, also wir haben ein Mitspracherecht auch bei wichtigen Fragen der Zeit, so wie der aktuellen politischen Krisen so weiter. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns positionieren können. Und auch Moritz Eggert, also als Präsident, mag das wunderbar. Das ist genau das Richtige, was er macht, also wie er sich positioniert wird, wie er über viele Sachen schreibt. Und wir wollen am Norden also auch in diese Richtung gehen. Und das versuchen wir jetzt durch die Formierung eines Fördervereins auch ein bisschen noch realistischer machen. Und drückt uns die Daumen, weil wir wollen in der Zukunft auch Projekte organisieren und unsere Komponistinnen unterstützen dadurch.
Ja, ich merke, da ist richtig was los. Ich kriege das ja hier auch bei dem Verband in Nordrhein-Westfalen mit, dass da auch jetzt in Köln und so viel mehr
Ja,
stattfindet, viel mehr Vernetzung und dadurch dann auch sichtbarer wird, dass die Leute, die gar nicht wussten, dass es das gibt, auch merken, oh, da gibt es ja noch was, vielleicht sollte ich da doch
das ist
mitmachen und mit
interessant, ja.
eintreten.
Ja, du hast recht, ja, du kennst die Menschen da, also bei dir da natürlich auch, die sehr aktiv sind, das ist auch toll, was ihr da auch habt. Aber mir war das auch nicht klar vor einigen Jahren. Also das ist dank der Version, also der Initiative der Kollegen, dass wir es hier nochmal strukturieren konnten. Und dann kommt man auf diese Deutsche Komponistinnenverband Netzwerk, das unglaublich informativ ist, auch viele Komponierenden helfen kann. Das ist ein profitfreier, traditionsreicher Verband. Also, und man kann nur Vorteile daraus ziehen, natürlich.
Also wir haben auf jeden Fall, die gibst du mir dann nachher noch durch, diese ganzen Links zu der Hochschule und zum Verband
Super,
etc.
ja,
Das packen wir
genau.
natürlich in die Shownotes und dann
Danke
können die
dir.
Leute da auf jeden Fall mal hinklicken und sich das mal durchlesen. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Es sind so viele tolle Kollegen, mit denen man arbeitet, wirklich. Also natürlich kann man so Gérard Griset nennen, also die Komponistinnen, die mich also als Musikerin, also die Komponisten, deren Partituren, deren Musik mich inspiriert hat, so viele, also unzählige wirklich, aber auch sehr viele lebende Kollegen, auch aus Deutschland, aus Ausland. Jetzt bin ich ein bisschen unvorbereitet auf die Frage. Es gibt so viele. Aber es gibt so wirklich auch viele Künstler jetzt, die nicht Musiker sind, also mit denen ich, so wie Nicola Saric, der Kollege, mit dem ich so gut austauschen konnte. Aber auch vielleicht, man muss sagen, mein Ex-Professor hier in Deutschland, Johannes Schöllhorn, es ist ein nicht ohne Grund sehr, sehr beliebter Komponist und Pädagoge, der mir sehr, sehr geholfen hatte, also nach meine ersten Jahre in Deutschland, wo ich mich sortieren musste als Komponistin, nachdem ich in Kiew, Ukraine studiert hatte, in ein ganz anderes Milieu und ein bisschen nach unserem Krieg in Jugoslawien, also mit denen ich mich sehr gut austauschen konnte. Also zum Beispiel sehr gute Gespräche hat und so weiter. Ich bin Johannes sehr dankbar dafür und auch meine super Kollegin aus Kanada, also Anna Sokolowitsch zum Beispiel, die auch als meine Mentorin während meiner Promotion in Kanada an der Universität de Montreal beiseite, also wirklich sehr geholfen hatte und selbst eine tolle Open-Komponistin ist, die da auch Professorin ist, aber die leitet the Chair for Contemporary Opera da. Und es ist dank ihr, dass ich an manchen experimentellen Projekten also beteiligt war, beziehungsweise einige Recherche da mitmachen durfte, die unglaublich spannend sind da, weil insbesondere mit Montreal, da möchte ich auf jeden Fall weiter Kontakt haben, sei es durch ein Postdoktorat oder durch verschiedene andere Projekte, eben in Anlehnung an die Musiktheater, Recherche oder Forschung, die da betreiben. Also Anne Sokolowitsch bin ich sehr dankbar für viele, 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 also unglaubliche Gesprächsstunde und auch aktive Projektmitgestaltung zum Beispiel. Und natürlich ganze Familie und meinem Ehemann, also Sascha Davidovic. Der, als du, wie du weißt, als ein toller Musiker und Dirigent unterwegs ist und wir haben immer, wir besprechen sehr viel zusammen und ja, es ist manchmal interessant, dass man also von eigenen Mitmenschen so sehr, sehr gute Ratschläge bekommst. Selbst diejenigen, die nicht an diesem, also nicht jetzt Spezialisten von neuer Musik sind und so weiter, das ist nicht weniger wichtig, die zu hören, also ihre Worte zu hören.
Genau, Sascha hat ja auch das Stück, wo ich dabei bin, dirigiert, wird es ja auch wieder dirigieren. Und ich habe auch sehr genossen, also er ist natürlich ein fantastischer Dirigent, wie er das anleitet und dirigiert oder seine Gestik und so. Aber ich fand es auch unglaublich wohltuend, dass er so entspannt auch war und sich auch diese entspannte Art so übertragen hat, dass man eigentlich nie, und es waren ja auch meine Stücke sehr, sehr schwer oder auch schnelle Tempi, und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, oh ja, ich kann mich trotzdem irgendwie zurücklegen, da ist ja der Sascha, der hat das alles im Griff, der strahlt diese Ruhe aus.
Ist der Meister, ja. Und das ist absichtlich so. Das ist absichtlich so. Wir haben von Anfang an zu diesem Dest so als Typ, ja, auch sehr ruhig, aber sehr, sehr konzentriert natürlich. Aber von Anfang an, wir wollten also das Maximum von unserem Ensemble haben. Und wie du weißt, also normalerweise besteht Prozess der eine Uraufführung, das heißt zum ersten Mal spielen eines Stücks, ist immer so sehr dicht, also die Musik, es ist eine Riesenanspannung da. Und dann haben wir gemerkt, wenn wir entspannt sind und unsere Musik entspannt sind, da haben wir nicht nur angenehme Proben, sondern wir haben ein tolles Feedback, auch musikalisches Feedback von Instrumentalisten. Und das ist unglaublich wichtig, wenn du auch leitest, dirigierst, also an der Uraufführung tätig bist, da brauchst du diese Feedback. Du musst da alles ein bisschen unter Kontrolle halten, aber einerseits, insbesondere wenn du professionelle Musiker arbeitest, ein Feedback haben. Und das kann man nur erzielen, indem man ein bisschen ruhiger arbeitet, also entspannter, also auch ein bisschen Mitrederecht hat und eben auch ein bisschen Mitspracherecht gibt und nicht nur alles unter Kontrolle hat und sehr schnell und sehr, sehr dicht, sehr nervös. Also, weil, ja, weil du weißt, wenn du Musikerin bist, wenn du entspannt bist, kannst du viel besser arbeiten.
Ja, ich war ganz, ganz begeistert, weil ich das
Diese
einfach eine ganz
Kultur ist
tolle
wichtig.
Qualität finde. Und wie du sagst, ich persönlich glaube auch, aber ich meine, es gibt auch Leute, die was anderes sagen und sagen Stress und Druck und was weiß ich. Aber ich mag es auch lieber, dieses Wertschätzende, dieses Entspannte und dann dadurch auch dieses Vertrauen, was mir signalisiert wird. Ich weiß, dass du das kannst, Irene. Und
Richtig,
dann
ja.
funktioniere ich auch anders oder muss gar nicht funktionieren, ich singe einfach.
Ja, bravo, ja, du hast auch wunderbar gesungen, aber das wussten wir schon. Also, die Sache ist nur, inwieweit wir diese Kultur brauchen, also von Weil du weißt, also in den letzten Jahren, also die Anträge, also als freischaffende Künstler vor allem, man ist sehr also beschäftigt. Es gibt so immer diese ein bisschen Anspannung. In den letzten Jahren ist es sehr viel geworden. Also wirklich, ich merke, ich spreche sehr oft also drüber mit Kollegen, auch von anderen Ensembles. Es gibt sehr viel Arbeit, also die man auch außerhalb der Musik treibt. Naja, wir haben uns als Ensemble immer Mühe gegeben, als Gegensatz dazu zu wirken. Also als ein also wirklich ein entspannter und sehr kreativer Umfeld, wo aber Mitglieder sich immer gut fühlen. Also unabhängig von der Menge der Arbeit, die wir schaffen können. Und natürlich ich finde, wir sollten an dieser Kultur überhaupt, unsere musikalische Kultur arbeiten, diese Menschlichkeit, diese Liebe untereinander. Weil das ist eigentlich der Moment, wieso wir überhaupt das machen, was wir machen. Sobald diese Atmosphäre nicht herrscht, das ist ein Widerspruch an sich. Ja? Dann lieber keine Projekte machen, sondern einfach zu Hause sitzen und Musik schreiben und so weiter. Und diese Art ist manchmal, wie du sagtest, genau das Gegenteil von dem, was man manchmal behauptet. Also aber das ist eher oldschool, ja. Oldschool ist zu sagen, ja, man muss sehr viel leisten, sehr konzentriert arbeiten, also hartem männlichen und also Kontrolle, alles so richtig, so, ja, da gibt es so Vorstellungen, die also ziemlich altmodisch sind und wir brauchen sie auf jeden Fall nicht mehr.
Genau, an einigen Stellen ändert sich ja schon was. Du hast das vorhin schon ein bisschen gestritten, aber ich stelle diese Frage trotzdem immer sehr gerne. Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in unserem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
Ja, ich glaube, du kennst schon die Antwort. Weil genauso wie du deinen unglaublichen Podcast betreibst, seit einigen Jahren schon, ja, und das ist einfach verrückt, ja. Also ich finde, am besten ist immer so mit Augen eines Kindes alles anzuschauen, ja. Weil man verbindet oft unseren Beruf, also quasi aktuelle Musik, zeitgenössische Musik, da muss man so verkopft, so clever, so intelligent, so, was weiß ich, sein. So, das bezeugen unsere Programme, die man wirklich enträtseln muss. Ja, ich finde, also diese kindische, schließlich haben wir alle Spaß, wir wollen Spaß haben, also wir wollen lieben, also das, was wir tun. Also, und Menschen sollen also irgendwie fasziniert sein dadurch, was wir tun. Also nicht sich langweilen, nicht sich, also, und um zurück zu deiner Frage zu kommen. Authentizität. Also da muss man schon Courage haben. Man muss wirklich Mut haben, also zu sprechen vor sich und über eigene Überzeugungen zu sprechen, ohne zu beachten, wie die anderen das anschauen. Also das ist das Allerwichtigste. Und da haben die Kinder diese Privilegien, so schnell zu sagen, was sie denken. Ja, du kennst das von den Musiktheaterprojekten mit Kindern. Ich glaube, das ist die beste Prüfe. Moment, die man als Künstler, als Musiker haben kann, vor Kinder zu schreiben, ja. Wer überlebt das, überlebt alles andere. Aber also Meinung der Kinder ist mir sehr wichtig. Also die Meinung der Mainstream ist mir gar nicht wichtig. Also ich kann schätzen da, was da schön ist. Ich kann also Kollegen auch respektieren, die da mitmachen und gute Sachen machen, ja. Aber die Meinung der Mainstream gegenüber meine Werke soll mir scheißegal sein. Weil ansonsten ist mein Wert von meinen Werken nie da. Also es ist nicht authentisch, es ist von niemandem, es ist nur vor was weiß ich, wofür geschrieben. Das war auch mein Grund, wieso ich während dem Jugoslawienkrieg nicht über Srebrenica schreiben konnte. Weil du weißt, also ich bin Serbin, die Serben haben unglaubliche, grausame Sachen gemacht und das ist klar, das ist schon bewiesen. Und ich habe so einen riesen Respekt von der Opfer da. Aber hätte ich mit dieser Image gespielt, also von serbischer Künstlerin, die das macht, ich konnte eine Oper über Srebrenica schreiben, die wäre auch sehr bekannte Oper und so weiter, aber das ist mir zuwider. Diese Art von Kompromisse zu gehen, nur um eigene Karriere zu bauen und so weiter. Und ich finde, manchmal braucht man Mut, um einen eigenen Weg zu gehen. Aber dafür sind die Menschen mit dem Wald sehr dankbar, weil jeder möchte gerne mit den Menschen, die authentisch sind, arbeiten. Also irgendwie. Das kann jedes Kind auch beweisen. Also auf jeden Fall ist das etwas, was logisch und normal ist, denke ich, oder? Irene, wie siehst du das? Da würde mich deine Meinung interessieren.
Meine Meinung. Also mich zieht die Authentizität auch sehr, deswegen frage ich diese Frage so gerne. Für mich war das schon auch ein Weg, ein Prozess, also wirklich mich da zu finden. Und wie du auch sagst, aber bei mir war das, wie ich jung war, gar nicht, mich wirklich von der Meinung anderer immer freier zu machen. Und das ist letztendlich, umso mehr es mir gelingt in den letzten Jahren, hat mein Leben auch an so viel Lebensqualität gewonnen. Und irgendwie kommen dann auch die, weiß ich nicht, die Ideen, die Impulse oder auch dann die Kooperationen, die werden einfach viel genialer. Oder vielleicht ist es auch so, dass dann, ich weiß es nicht, die authentischen Menschen, die mir irgendwie auch gut tun, die ich spannend finde, die kommen dann auch auf mich zu. Also ich fand da eben auch euer Team mega.
Ja, danke.
Ich habe ja auch mit dem Michael Ziffels auch noch Kontakt. Das finde ich auch so einen wunderbaren Künstler und Menschen. Also ich sage,
Stimmt,
ich fühle
ja,
mich
genau.
so gesegnet, dass ich ihn kennenlernen durfte. Und also irgendwie habe ich schon das Gefühl, klingt jetzt vielleicht auch komisch, dass ich auch für, dass ich diesen Weg gehe und so authentisch bin, wie ich kann. Und vielleicht ist das in 3 Jahren nochmal anders als jetzt, was weiß ich. Aber irgendwie fühle ich mich auch belohnt, weil irgendwie
Ja, und
passen
vor
die
allem.
Menschen auch immer besser. Und es gab auch in früheren Jahren auch manchmal Begegnungen, nicht viele, die ich irgendwie komisch fand oder vielleicht auf eine Art irgendwie übergriffig kontrollierend. Da habe ich mich dann ziemlich schnell zurückgezogen, habe aber damals noch gar nicht so genau verstanden, was das vielleicht für ein Spiel ist. Jetzt würde ich es mehr checken, aber das Coole ist, eigentlich begegne ich solchen Menschen nicht mehr und das genieße ich und auch dann wiederum von den Menschen, mit denen ich jetzt arbeiten darf, auch wirklich dann gesehen und gewertschätzt zu werden. Das ist ja auch so ein Geschenk. Also ich meine, das wünschen wir uns ja alle irgendwie, aber wenn das dann auch wirklich total authentisch von Herzen kommt und nicht, keine Ahnung, weil man sich jetzt einschleimen will oder sonstige Agendas hat, war, das ist einfach schön.
Ja, und vor allem, du bist so populär geworden. Nee, ich muss einmal also eine Anekdote erzählen. Ich habe also mit einem Studierenden jetzt an Dr. Hochs Akademie gesprochen. Und ich meinte, ja, ich bin Freund, also unbedingt bitte diese Podcast, mein Musikleben hören, also was ich rede, meine gute Freundin, darf ich ein bisschen dran leiten und so weiter. Und oh ja, das höre ich jede Woche. Immer wenn es da
Sehr
ist, dann
schön.
komme ich immer zu. Also die kannten das schon. Und ich dachte, wow, da muss ich René erzählen. Das ist.
Oh, das freut mich. Ich habe auch eine Freundin, die auch, die ist schon, ich glaube, jetzt hört sie bald auf, ein bisschen älter und die hat dann auch immer noch wo gelehrt. Und wie gesagt, die ist älter als wir beide jetzt. Und dann irgendwann hatte ich die auch mal interviewt, zwei sehr spannenden Themen. Und dann kamen auch ihre Studierenden auf sie zu. Oh, wir haben es jetzt gehört. Und sie selber hat mit dem Medium gar nichts am Hut. Das ist schon sozusagen an ihr vorbei alles. Aber das war irgendwie auch so schön. Und ich freue mich ja auch in letzter Zeit, ich habe es ja auch, poste das ja auch manchmal in den sozialen Medien, wenn dann dieser Podcast in irgendwelchen Charts landet. Also wie gut, in Deutschland landet er auch manchmal. Aber ich war schon in Island und in Israel und in Nepal, wo ich mir denke, ich habe keine Ahnung, wer da neue Musik hört. Also, falls ihr das jetzt hört und Deutsch sprecht, dürft ihr euch auch gerne melden. Vielleicht hören sie auch die Englischsprachigen. Ich habe auch einen Fan in Korea, grüße ich auch gerade ganz lieb, der mir ab und zu schreibt. Also, mich freut es natürlich auch, weil ich mal denke, mir macht es ja schon so Spaß, aber wenn es natürlich die Leute auch noch hören, ist es noch besser. Danke dir.
Ja, nee, das hat eine, bravo, Irene, das hat eine riesen Auswirkung, also viel mehr als du denkst. Wahrscheinlich und vor allem auch ein Podcast so wie dein, also macht der Musiker und Komponistinnen, also von allen Kontinenten, diese Community, Gemeinschaftsgefühl, weißt du? Weil egal wie manche Konstellationen sich unterscheiden, also in Korea und Deutschland und Kanada, die Musiker sind irgendwie gleich und wenn eine gute Musik im Spiel ist und gute Energy, da versteht man sich immer. Das ist interessant.
Yes.
Und das ist der Grund, wieso einfach wichtig ist, das auch aus eigener Schale rauszukommen. Also, und da auch dein Podcast hilft uns natürlich. Ja, und schließlich, es geht auch um Spiel. Also, wir sind alle spielende Menschen und die Gesellschaft möchte es uns machen, dass man irgendwie, ich möchte ein bisschen widersprechen dem, was ich eben gerade gesagt habe. Ja, man muss sich nützlich machen, ja. Aber Homo, also, Also auf jeden Fall, Ludus, Homo Ludus ist uns genauso wichtig wie Homo religiosus, sagen wir mal so, oder Homo, gibt verschiedene Arten von Archetypen, die wir haben. Auf jeden Fall dieser spielende Mensch, also ist das auch wichtig, was unabhängig, also da ist und auch in allen Kontinenten gleich. Und diese Möglichkeit gibt uns auch den Podcast, also ein bisschen uns zu vernetzen auf diese Weise. Ja, danke dir auch deswegen.
Das ist wunderbar. Ja, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Als nächstes möchte ich gern von dir wissen, was bedeutet für dich Erfolg?
Erfolg? Erfolg, also ich versuche also eine unkonventionelle Antwort zu finden. Aber das entspricht das, was ich wirklich meine. Erfolg ist einfach mit sich selbst im Klaren zu sein. Also als Musiker, als Komponist Erfolg zu haben heute, finde ich, also wirklich sein Glück genießen zu können, also in Kommunikations Kommunikation mit Zuhörern, mit Besuchern, ohne dabei jetzt belästigt zu sein, unbedingt bei dem oder dem Festival auftreten zu müssen. Also einfach alles vor Augen, alles zu erasen, alles aus dem Kopf die Klischees von Erfolg von einem Komponisten, also rauszuheben aus dem eigenen Kopf, von Menschen und mit Menschen zu arbeiten und dabei glücklich zu sein. Natürlich müssen also irgendwelche materielle Basis da bestehen. Und natürlich ist der Erfolg auch, von eigener Arbeit leben zu dürfen. Ja? Weil wir haben schon eine unglaublich elitaristische, das ist schon sehr elitär, was wir machen. Also komponieren und davon leben, das ist sehr, sehr schwierig, Einklang zu bringen. Aber wenn man es so schafft, also nicht nur Musik zu schreiben, die man will, mit Musikern, die man mag, für Publikum, die man schätzt, die man kennt oder nicht kennt, und dabei auch noch davon leben kann oder teilweise davon leben kann. Das ist ein unglaublicher Erfolg in der Gesellschaft, wo man nur über die Krisen und alles andere spricht. Natürlich, vor allem finde ich deswegen ein Teil von dieses Erfolgs durch ihr allgemeiner Pessimismus nicht angesteckt zu werden. Es gab immer Pessimismus in dieser Welt. Also natürlich es ist noch stärker dadurch, durch politische Krisen, durch diese Klimaprobleme und so weiter, weil man weiß da nicht weiter. Aber für mich stellt sich die Frage, inwieweit dürfen wir also Optimisten sein trotzdem. Also darf man heute überhaupt Optimist werden? Und ich finde, wenn man für sich selbst findet, wie man Optimist sein kann, auch in unserer Kunst, dann hat man schon einen großen Erfolg. Ja, das ist eine Überzeugung, dass es erfolgreich ist. Also, und ich bin der Meinung, ja, du kennst mich, ich bin sehr optimistisch immer. Ja, da muss man manchmal gegen inneren Probleme auch kämpfen. Also auf jeden Fall gibt es eine große, also Pessimismus in der Gesellschaft, also die auch nicht so, also sehr gefährlich ist an sich und gegen dem zum Beispiel Sloterdijk auch kämpfen wollte und das auch sehr viele Rechte an sich anzieht, natürlich, ja. Aber dieser Pessimismus ist unser größter Feind. Es ist kein Realismus im Sinne von, wir wollen verbessern oder wir wollen also auch Klima verbessern oder wir wollen irgendwas. Es ist so dieser tote Pessimismus, was also an sich sehr ansteckend ist. Das ist also ein erfolgreicher Künstler. Sollte ihn reflektieren, also und weit weg, die Finger weg davon.
Und treibt dich etwas an oder hast du eine Vision?
Ja, natürlich, also es treibt mich sehr viel an. Also vor allem, ich bin sehr religiös. Ich bin christlich-orthodox, wie du weißt. Also ich finde, also heute brauchen wir, also ich schätze auch, also das ist ähnlich wie Katholizismus oder Evangelismus, aber ich schätze auch also auch Islam oder Buddhismus. Es geht nicht darum, dass ich was empfehle, sondern einfach dieser Kern in sich. Wir sind auch schließlich Homo religiosus und nicht ohne Grund sind viele Komponisten auch religiös an sich, weil du brauchst einen unglaublichen inneren Trieb, das unabhängig von dem Mechanismus der Alltag, um funktionieren zu können. Also das ist ganz normal und wir dürfen das nicht verleugnen. Also das ist ein Trieb, so wie jeder andere. Und der viel tiefer ist, dass man, was man in den Medien zugeben will. Und ich finde, also in meiner eigenen Kunst, also ich beschäftige mich sehr viel mit diesen Elementen, manchmal nicht so offensichtlich, aber ich finde, ich bin nicht die Einzige. Also, sondern ja, also auf jeden Fall ist es das ein meiner Triebe, natürlich. Obwohl ich muss sagen, ich bin auch andererseits links, ich bin kommunistisch. Also, ich bin links anarchistisch christlich. Also, auf jeden Fall ein innerer Kern, ja, versuche ich zu kultivieren, also in diesem Hinsicht auch.
Ja, ich genieße es sehr, mit dir zu sprechen. Ich habe ja auch das Vergnügen, dass wir uns ja auch dieses Jahr wiedersehen werden.
Ich freue
Wir
mich,
sind bei
liebe
der
Rena.
letzten Frage und da möchte ich von dir gerne wissen, welchen Tipp möchtest du gern jungen oder KünstlerInnen, die gerade so am Beginn sind, geben?
Ja, von vielen Menschen lernen. Also wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, wo es vorbei ist mit den Gurus ist jetzt. Sei es moderne Musik oder klassische oder Filmmusik. Und man hat heute Privileg, sich gut zu informieren. Also auch selbst. Die Hochschulen und die Abschlüsse, die man bekommt, sind ein Teil der Ausbildung, die man hat, weil man lernt das ganze Leben, ja. Egal, wie weit man kommt. Also wir leben in eine Zeit, da mit sehr vielen Herausforderungen, aber andererseits mit sehr vielen Möglichkeiten, sich zu informieren. Und das heißt, Künstler zu sein, Musiker zu sein, wenn man sich dafür entscheidet. Natürlich muss man sehr gut überlegen, ob man das haben will, dass es mit sehr vielen Verantwortungen und manchmal von einigen Verzichten also verbunden. Da sollte man einfach wissen, ja, ein Hochschulabschluss oder irgendwelche Abschlüsse ist nur ein Teil davon. Der Rest muss ich wirklich aktiv mitdenken und das ganze Leben, also mit Mentoren, Freunden, also immer, also verschiedenen Menschen auswählen, mit denen man arbeitet, weil niemand kennt alles. Und vor allem die Möglichkeit, heute Komponist zu sein, ist es eine wunderbare Möglichkeit, weil da, aber andererseits, es gibt so viele Medien, mit denen man arbeiten kann. Man kann mit akustischer Musik arbeiten, man kann elektronische Musik, man kann mit Videoformaten arbeiten. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der alles machen kann und alles gut machen kann. Ja? Deswegen, wichtig ist erstmal zu wissen, diese Vision zu haben. Was möchte ich für einen Musiker? Was für einen Stil möchte ich produzieren? Was liebe ich? Was erwärmt mein Herz? Das ist das Allerwichtigste. Ansonsten macht man wenig Sinn, das zu tun überhaupt. Aber wenn man das weiß, dann findet man Menschen, mit denen man arbeitet. Entweder Hochschule oder außerhalb Hochschule oder im Rahmen von Projekten. Das ist das Allerwichtigste, erstmal viele Mentoren zu haben. Also vielleicht nicht zu viele, also aber jeder für einen Teil der Arbeit, den man will, haben will. Zweitens, wichtig ist, als sozialer Mensch zu denken. Das heißt, wenn du Musik machst, also natürlich ist wichtig, erfolgreich zu sein. Aber was bedeutet schon, erfolgreich zu sein, ohne Freunde und ohne Freude in diesem Leben? Nein. Ja, das ist der große Profit der Musik. Man sollte erfolgreich sein, man kann davon leben, man sollte sich auch, also was Management betrifft, sehr gut beschäftigen, sehr klar, realistisch auf den Beinen stehen. Aber immer wieder kollegial sein, weil das ist das, was modern an heute versteht. Je besser man sich kommuniziert miteinander, je mehr Freunde man hat und Kollegen, desto also ist man erfolgreich überhaupt, also in allen diesen Hinsichten. Ne? Und dieser alte Mythos, ja, zu Hause bleiben und mit sich und also in seinem Viereck was arbeiten, ja, das ist auch wichtig, weil wir werden immer mehr diese Silent Moments brauchen, weil Medien sind Katastrophe, also für die Kunst, ja. Jeder Moment, jeder Zeitverlust ist schlecht für die Musik und für Kunst überhaupt. Aber andererseits diese Momente der Einsamkeit, so wirklich konzentriert dabei sein, aber andererseits auch die Kommunikation nicht vernachlässigen. Beide Seiten dabei haben, so wie jede normale Arbeit eigentlich, ja. Aber Kunst ist und so oder Musik, vor allem wenn man als Schreiber, Musikschaffende unterwegs ist, wir werden immer strenger mit unserer Zeit umgehen müssen, um überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen, weil ich merke, wie unkonzentrierte meine Studenten sind jetzt, verglichen mit den Studierenden vor 10 Jahren, ja. Da muss man also als Studierenden, also auch als junger Komponist vor Augen haben, also viel mehr stärkere, also Vision haben und weniger Ablenkung seitens aller Medien, wenn man arbeitet. Ja, ich hoffe, das kann helfen.
Ja, da hast du nochmal sehr viele wichtige Punkte gesagt. Liebe Snezhanna, ich danke dir sehr, dass du heute in meinem Podcast warst.
Danke dir, liebe Irene. Ich freue mich auch sehr. Also danke dir für diese tolle Podcast, für die Motivation. Also, dass du auch jungen komponierenden jungen Musiker gibst. Und ich freue mich sehr auch, dass wir uns bald sehen und zusammenarbeiten können.
Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.